Der neue Innenminister Alexander Dobrindt, CSU, geht zackig ran. Erst die Grenzkontrollen, nun die Einführung von Elektroschockgeräten, sogenannten Tasern, bei der Bundespolizei. Angepriesen wird der Taser allgemein als ein Einsatzmittel für extreme Situationen, das aber milder ist als die Polizeipistole. In der Praxis könnten die keineswegs harmlosen Taser aber zu mehr anstatt weniger Polizeigewalt führen. Warum diese Befürchtung real ist und wie Taser wirken, erklärte in einem Interview anlässlich von Diskussionen über die flächendeckende Einführung von Tasern vor gut einem Jahr Andreas Ruch, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Eingriffsrecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Anschließend wiederholen wir einen längeren Ausschnitt aus diesem Interview. Nach dem Interview folgt ein Kommentar zur aktuellen Einführung. Am Telefon Professor Andreas Ruch. Hallo?
Ja, hallo.
Sie haben sich zu Tasern geäußert. Vielleicht als Einstieg können Sie kurz erklären, wie so ein Taser funktioniert, wozu er da ist.
Also der Taser sieht aus wie eine Pistole, wie eine Schusswaffe, unterscheidet sich also erstmal durch eine recht auffällige Signalfarbe auch davon und unterscheidet sich auch in der Wirkung. Also Schusswaffen feuern ein Geschoss ab und wirken dann mechanisch durch Aufprall des Geschosses. Und der Taser hat einmal die bekannteste Funktion, den sogenannten Distanzmodus. Da werden, die Wirkung ist elektronisch, also das ist erstmal der Hauptunterschied zur Schusswaffe. Die bekannteste Funktion des Tasers ist, dass zwei Pfeilelektroden abgeschossen werden und über eine Distanz, Maximaldistanz von je nach Modell etwa 8 bis, bis 13 Meter. Und wenn diese Pfeilelektroden treffen, also das ist die Voraussetzung, es müssen beide auf den Körper der beschossenen Person treffen. Und wenn sie dann im richtigen Abstand treffen, wird ein Stromkreis gebildet und das führt dazu, dass der Körper oder dass die Person gelähmt wird. Also die Person wird handlungsunfähig durch diesen Stromkreis. Und das ist die bekannteste Funktion im sogenannten Distanzmodus. Und darüber hinaus kann man den Taser auch wie einen Elektroschocker benutzen, also gegen den Körper einer Person richten, also auflegen, zum Beispiel auf den Arm. Und dann kommt es nicht zur Lähmung, aber man spürt eben ganz extreme Schmerzen. Und mir wurde auch berichtet von Personen, die das selber mal ausprobiert haben, also von angehenden Polizisten, die es im Training hatten, dass das wohl sogar auch eine ganz kleine Narbe zurücklässt, die man dann sieht, wo dort der Elektroschock ausgelöst wurde. Ja, das sind soweit die zwei wesentlichen Funktionen.
Nun wird ja der Taser so ein bisschen verkauft als Alternative. Ist das nicht von Vorteil, wenn Polizistinnen und Polizisten halt viel weniger nachher zur Dienstpistole greifen, weil sie zwischen Schlagstock und Pfeffer und Pistole eben noch diesen Taser haben?
Ja, also schöner wäre ja, und als Gesellschaft erwarten wir ja eher von der Polizei, überhaupt erstmal zu milden Mitteln zu greifen. Also ich finde, man sollte sehen, ob der Taser, und das ist eben auch ein Risiko, was ich sehe, dass der Taser letztlich, wenn er nun flächendeckend eingeführt wird, dafür sorgt, dass mildere Formen der Einsatzbewältigung zurückgehen. Also vor allem kommunikative Strategien und klar, es gibt, und diese Fälle werden natürlich auch als Beispiel angeführt, die Fälle kenne ich natürlich auch, dass es Angreifer gibt oder Personen, die sich aggressiv zeigen, auf die man natürlich nur nicht einreden kann, die auch zu weit weg sind für Pfefferspray. Und das sind natürlich die Dinge, die ja so als Beispiel auch in der Theorie immer gut klingen, dass man sich dann vorstellt, man beschießt die Person mit Pfeilelektroden und die wird gelähmt und dann kann man ihr bequem Handschellen anlegen. Die Erfahrung und die Praxis zeigt, dass das aber letztlich die wenigsten Fälle sind, in denen der Taser zum Einsatz kommt. Der Taser kommt meistens nun gegen Personen zum Einsatz, die emotional aufgewühlt sind, weil sie zum Beispiel gerade psychisch erkrankt sind, einen Schub haben in ihrer psychischen Erkrankung, weil sie unter Drogen stehen, unter Alkoholeinfluss. Da ist der Taser erstmal technisch nicht besonders gut, weil eben beide Fallelektroden treffen müssen. Und wenn sie es mit einer aufgewühlten Person zu tun haben, die sich dann bewegt, treffen nicht beide Fallelektroden. Das kann ein eskalatives Potenzial haben, also zur Eskalation führen, dass die Polizei, dass die andere Person dann, weil sie eben getroffen wird von einer Elektrode, Fluchtinstinkt, Bewegungsinstinkt, möglicherweise auch auf die Beamten zurennt. Ist für die Beamten auch nicht im Sinne der Eigensicherung auch nicht optimal, weil dann gehen möglicherweise auch wertvolle Sekunden verloren, die man sonst für ein anderes Einsatzmittel, im Extremfall eben auch die Schusswaffe, gebraucht hätte. Also das klingt in der Theorie immer so schön einfach, in der Praxis ist es dann aber doch komplizierter und deswegen habe ich dort Bedenken, was insbesondere den flächendeckenden Taser-Einsatz angeht oder die flächendeckende Taser-Ausrüstung.
Gibt es da schon Erfahrungswerte aus Deutschland?
Ja, die Erfahrungswerte, gerade jetzt auch was die gesundheitlichen Risiken, die auch mal eine Rolle spielen, was das angeht, gibt es nur bedingt Erfahrungswerte. Natürlich wird der Taser getestet, der wird aber natürlich an gesunden Personen getestet. Nachvollziehbar, dass man führt natürlich keine Studien durch an Personen, die Vorerkrankungen haben und dort kann man auch ganz gut natürlich auf die Person aufpassen. Man kann Matten auslegen, dass die Person geordnet auf den Boden fällt. Also echte Untersuchungen, die wirklich die gesundheitlichen Risiken, so wie man sich das wünscht, untersuchen, da gibt es nach wie vor Lücken, also große Erkenntnislücken in den medizinischen Studien. Und ansonsten gibt es Erfahrungswerte, also in Deutschland ist er ja eben noch nicht so lange im Einsatz, es gibt vor allem Erfahrungswerte auch aus dem Ausland, also aus dem europäischen Ausland, aus den USA und dort zeigt sich, dass der Taser eben nicht dazu führt, dass es zu weniger Anwendung von Einsatzmitteln kommt, sondern dass der Taser sich zusätzlich etabliert, also nicht andere Einsatzmittel verdrängt, sondern dazu führt, dass eben ein weiteres zusätzliches Einsatzmittel zum Tragen kommt. Was um nochmal auf meine These zurückzukommen, also in der Kriminologie sprechen wir dann von Normalisierung von Zwangsanwendung oder Normalisierung von Gewaltanwendung, was eben dazu führt, dass andere, insbesondere kommunikative Formen der Einsatzbewältigung zurückgedrängt werden. Man muss sich dabei auch immer vor Augen führen, die Polizei bekommt dann ein viertes Mittel in die Hand. Also sie hat schon drei Ausrüstungsgegenstände, Pfefferspray, Schlagstock und Schusswaffe, sie bekommt ein viertes an die Hand, muss da drin natürlich auch entsprechend geschult werden, das ist klar, darauf haben die Beamten natürlich auch einen Anspruch, dass sie vernünftig fortgebildet werden. Die Fortbildungszeit ist begrenzt und man kann sich vorstellen, dass andere Formen der Schulung, also gerade kommunikative Einsatzbewältigung, zurückdrängen wird.
Soweit das Interview mit Professor Andreas Ruch. Zur Problematik von Tasern bei der Polizei. Innenminister Dobrindt rechtfertigt die nun auch vom Kabinett beschlossene Einführung von Tasern bei der Bundespolizei mit einer angeblichen Zunahme von Angriffen auf Polizeibeamtinnen. Dafür nennt er keine Statistik, sondern untermalt es nur mit einem Hinweis auf eine einzelne Tat, den Messerangriff einer offenbar verwirrten Frau auf Passanten am Hamburger Bahnhof. Polizeibeamtinnen waren dabei aber erst im Einsatz, als die Gefahr vorüber war. Überwältigt wurde die Frau von einem Afghanen und einem Syrer. Gut, dass sie da waren. Zugutehalten kann man Dobrindt, dass seine Bundespolizistinnen an Bahnhöfen eingesetzt werden und damit potenziell auch dieser Frau gegenübergestanden hätten. Allerdings hat Dobrindt seine Polizei derzeit von Bahnhöfen wohl weitgehend abgezogen, um Grenzkontrollen durchzuführen. Bleibt die Frage, ob die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen tatsächlich zugenommen hat. Eine andere Gewalt hat wirklich zugenommen, jedenfalls in den letzten beiden Jahren, nämlich der tödliche Schusswaffengebrauch von Polizeibeamtinnen. Nach der Statistik der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei Zilip wurden im vergangenen Jahr 22 Menschen von der deutschen Polizei erschossen. Das war die höchste Zahl von tödlichen Schusswaffeneinsätzen seit Beginn der Statistik 1976. Nur 1983 war die Zahl der Todesopfer mit 21 ähnlich hoch. Sonst lag sie immer deutlich darunter. Dieses Jahr wurden bereits 16 Menschen erschossen. Natürlich schwanken solche Statistiken, die sich immer auf relativ wenige Einzelfälle beziehen, und jeder Schusswaffengebrauch der Polizei ist für sich zu betrachten. Trotzdem fragt man sich, wo der Aufschrei bleibt. Sonst wird ja auch nicht lange verglichen und kontextualisiert. Darüber hinaus kann man sich fragen, warum Dobrindt nicht die polizeiliche Todesschussstatistik zur Hand nimmt, um die Einführung von Tasern zu begründen. Ob da der Taser das geeignete Mittel wäre, kann man natürlich bezweifeln, wie es ja im Interview mit Professor Ruch auch geschieht. Aber argumentieren könnte man mit dem in den letzten 2 Jahren stark angestiegenen tödlichen Einsatz von Schusswaffen durch die Polizei durchaus. Dobrindt tut es natürlich nicht, denn Polizeigewalt ist in der Politik, abgesehen von wenigen Ausnahmen, sakrosankt. Und genau da liegt ein Problem. Eigentlich sollte die Polizei in einem demokratischen Land darauf ausgerichtet sein, Probleme mit möglichst wenig physischer Gewalt zu lösen. Das Level der Polizeigewalt ist auch ein Maß für den Grad an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem Land. Polizeibeamtinnen treffen natürlich häufig auf Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, oft aggressiv reagieren. Eventuell auch, weil sie sich plötzlich der Polizei gegenüber sehen. Aber genau für solche brenzligen Situationen sind sie auch ausgebildet und ausgerüstet. Das gerät in der öffentlichen Debatte mehr und mehr in den Hintergrund. Wie immer man über die Aufrüstung mit Tasern denkt, für Alexander Dobrindt ist sie nützlich. Es gibt immer Leute, die es gut finden, wenn hart durchgegriffen wird. Schon durch seine Grenzkontrollen ist Dobrindt mit einem Schlag zu einem der beliebtesten Politiker in Deutschland geworden. Nach dem desaströsen Mautvorhaben, das er gegen besseren Rat durchboxte und an dem sein CSU-Nachfolger als Verkehrsminister dann endgültig scheiterte, fragt niemand mehr. Auch nicht, ob er seine Heimatregion seinerzeit nicht etwas zu sehr mit schönen Straßen beschenkte. Nun ist er der Mann der Grenzkontrollen und des Tasers. Politik funktioniert nun mal so, insbesondere rechts der Mitte.